MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Inka Löwendorf liest die 6. von 10 Folgen aus dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Die nächtlichen Chats mit Benu in Nigeria sind für Juno eine willkommene Ablenkung von ihrem beschwerlichen Alltag mit einem schwerkranken Mann, der ihre Hilfe bedarf. Immerhin hat er nach dem Besuch einer Prüferin der Krankenkasse wieder dieselbe Pflegestufe erhalten. Aber es ist auch klar, dass Jupiter nicht mehr gesund wird. Und es ist schwer, ihm, der das Zimmer nur schwer verlassen kann, eine Freude zu machen. In ihren Nächten chattet Juno auch noch mit anderen Männern, nicht nur mit Benu, und probiert dabei verschiedene Lügen aus. Der Blick in den Himmel zu den Planeten und die Wildbiene im Insektenhotel sind Lichtblicke in einem mühseligen Leben.
Es war überraschend schön, eine Wildbiene als Haustier zu haben. Ein leiser, behutsamer, irgendwie freundlicher Gast. Manchmal machte sich Juno Sorgen, die Wildbiene könnte draußen noch nicht genug Nektar finden. Ende Februar. Ziemlich warm und manchmal sonnig bisher. Ein paar zaghafte Schneeglöckchen kamen schon aus der Erde. Die ersten Pollen flogen auch. Aber vielleicht reichte es nicht. Und dann der Himmel. Orion, der nur noch während der Abendstunden zu sehen war und in der späteren Nacht hinterm westlichen Horizont verschwand. Jupiter, der direkt über Mond stand, leicht zu finden. Man musste nur hoch genug schauen, dann entdeckte man ihn. Zum Beispiel von der Industriestraße aus, die zwei Stadtteile über die Weiße Elster hinweg mit einer Brücke verband. »Machen wir noch einen Videocall?«, schrieb Benu. »Okay«, tippte sie in die Sprechblase. »In 10 Minuten bin ich zu Hause.« Dann ging sie die Industriestraße wieder in die andere Richtung, schob sich leise in die Wohnung. Diesmal war es dunkel hinter der Tür zu Jupiters Zimmer. Sie schaute in ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe. Es war okay so. Sie versuchte, ein neutrales Gesicht zu machen. Nicht lächeln, wenn möglich. »Hi«, sagte sie kurz darauf zu Benu und lächelte dann doch in die Kamera. »Was ist so los bei dir?« Sie redeten eine Weile. Benu fragte nach der Wildbiene. Juno sagte, es gehe ihr gut. Im Hintergrund hörte sie mehrere Kinder laut lachen und toben. Sie fragte nicht, wessen Kinder das waren. »Seine Mutter habe Geburtstag, die ganze Familie feiere«, sagte Benu, als hätte er ihre Gedanken erraten. »Ob er das Telefon mal mit rübernehmen dürfe in die Küche?« »Ich könnte dir meine Familie vorstellen.« »Oh«, sagte Juno, »ich weiß nicht.« »Sie sind crazy, weißt du?«, sagte Benu. Juno wusste noch, dass er die Augenbrauen hob und die Augen verdrehte, wie gespielt, aber auch ein bisschen ernst. »Es ist dir nicht recht, oder?« Benu lächelte. »Kein Problem, es war nur so eine Idee.« »Okay«, sagte Juno, »vielleicht beim nächsten Mal.« Sie telefonierten immer nur nachts, wenn Jupiter schlief oder seine Serien guckte oder Fußball. Manchmal, wenn Jupiter noch länger wach war und öfter mal rüber ins Bad ging, verabredeten sie sich für später, 3 Uhr, und Juno stellte einen Wecker. Nur falls sie doch einschlafen sollte. Sie kam sich lächerlich vor und schämte sich. Sie redete sich ein, künstlerisch neugierig zu sein. Wer weiß, wofür es gut sein konnte, mit Benu zu sprechen. Vielleicht für das Theaterstück, das sie endlich zu schreiben anfangen wollte. Dennoch, alles an den Chats und Calls war eigentlich falsch. Eine Verbindung, die nur auf Lügen basierte, oder besser, auf der Unwahrheit. Und aus der Unwahrheit ergab sich wieder nur Ausbeutung, denn nichts anderes war es im Grunde. Sie beutete Benu aus. Und es war dabei egal, ob er sie vielleicht ebenso noch immer auszubeuten versuchte. Eine Ausbeutung rechtfertigte nicht eine andere. Der Algorithmus hatte konsequenterweise weitere Dokus in ihre Vorschlagliste auf YouTube gespült. Weiße europäische Frauen mittleren bis höheren Alters, die allein oder in Gruppen nach Gambia, Kenia, Thailand oder Bali reisten. Juno sah, wie ein Mann an einem Strand in Kenia eine ältere weiße Dame an der Hand hinter sich herzog. Sie stapften durch die Wellen. Dann sah man sie an einem Tisch in einer Beachbar sitzen. Sie tranken Bier und aßen etwas aus kleinen weißen Tellern. Die Frau trug einen rosa Badeanzug und man sah die faltige Haut rund um die Achseln und am Hals. Sie war sehr viel älter als der Mann, der jung wirkte, bestimmt nicht älter als Anfang, Mitte 30. Der Mann sagte, »I love you«, zu der Frau und hielt dabei ihre Hand. Er nahm sie in den Arm und drückte ihr Küsse auf ihre Stirn. Die Frau strahlte und hatte ein glückliches Gesicht. Und was, wenn es wirklich stimmte? Juno wischte den Gedanken beiseite. Der Mann lächelte zuerst. Dann guckte er vom Auge der Kamera weg. Ziemlich viele weiße westliche Frauen machten jedes Jahr auf diese Art Urlaub, hieß es in der Doku. Es ging nicht um schnellen Einmalsex und am nächsten Tag mit jemand anderem wieder, so wie es die europäischen Männer machten, die nach Thailand flogen oder auf die Philippinen und dort durchschnittlich mit 2 Frauen pro Tag schliefen. Die Frauen, die nach Ghana oder Kenia flogen, hatten für 2 Wochen einen Boyfriend. Manchmal kamen sie jedes Jahr zu ihm zurück. Sie zahlten ihm ein Handy, das Schulgeld für die Nichten und Neffen, kauften ihm T-Shirts, Pizza, goldene Uhren. Es schien ihnen nichts auszumachen, dass sie so viel bezahlen mussten. Juno fragte sich, ob sie jemals ihren Körper und ihre Gesichter betrachteten und sich hässlich fanden. Es ist gut, wenn die Welt untergeht, sagt Claire in Melancholia. Tattoo quer über den Rücken. White Bitch. Tattoo auf dem Arm. Kartoffel. Juno schrieb diese Sätze in ihr Notebook, in eine neue Datei. Notizen für irgendwas, vielleicht für das Theaterstück. In den nächsten Tagen schaute sie woanders hin, wenn ihr ein Mann mit dunkler Hautfarbe auf der Straße entgegenkam. Ihr wurde die Bedeutung des Worts Fremdschämen jetzt erst richtig klar. Man musste nur wohlhabend genug sein. Dann konnte man nach Kenia, Bali, Gambia reisen und einen Loverboy aushalten, ihm Pizza spendieren, ihm ein neues Handy schenken. Juno brauchte selbst ein neues Handy. Das Display gab bald den Geist auf. Es brannten sich schon winzige Löcher aus dem Inneren des Geräts nach außen und bildeten kleine Blasen. Notiz in die Datei. Her mit dir, neues Handy, glitzernd mit seltenen Erden aus dem Boden eines afrikanischen Landes. Weitere Notiz in die Datei. Tattoospruch, geklaut von Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Den hätte ich am liebsten quer über den Brüsten. Juno hatte auch einmal mehrere Monate lang auf Kosten von jemand gelebt. Achlis, mit dem sie damals zusammen war, hatte ihr jeden Monat 1.000 D-Mark überwiesen. Das war, als sie für ein paar Jahre in Berlin gewohnt hatte. Sie war gerade 20 geworden. Sie machte bei kleineren und manchmal größeren Produktionen der freien Tanzszene mit und verdiente kaum Geld. Vormittags musste sie an der Volkshochschule Rückengymnastikkurse leiten. Zuerst war es ganz angenehm gewesen, die Kurse nicht mehr zu leiten. Juno hatte sich nicht ausgebeutet gefühlt von Achlis, obwohl er 11 Jahre älter war. Es hätte bestens in das übliche Schema gepasst. Juno wusste nicht, weshalb sie überhaupt mit Achlis zusammen war. Eigentlich sahen sie sich kaum. Vielleicht doch nur wegen der 1.000 Mark. Juno hatte die Sache dann beendet und sie fuhr wieder kreuz und quer durch die ganze Stadt zu den Volkshochschulkursen. Spandau immer donnerstags, Marienfelde immer freitags, Sport und Spiel mit Menschen über 50. In der Siemensstadt Wassergymnastik im Hallenbad immer montags. Im Sommer drehte sie mit den Senioren von Siemens Runden auf der Aschenbahn. Keine Verrücktheiten, immer dieselben Uhrzeiten. Die Leute kamen regelmäßig und pünktlich in Junos Kurse. Sie waren freundlich zu ihr und freuten sich, dass sie ihnen Aufmerksamkeit schenkte. Normalität. Juno wünschte sie so sehr für sich selbst. Die Kurse zu leiten war viel normaler, als von Achlis 1.000 D-Mark im Monat geschenkt zu bekommen. Am Ende hatte die Normalität der Gymnastikkurse um sie herum aber nichts mehr geholfen. Immer öfter hatte sie an ihren Ort in den Bergen gedacht. An die Filz. Den kleinen Fluss, wie er hinten im Tal sprudelte und tiefgrün war, wie sie als Kind dort im Sommer heimlich schwamm, unter sich eine unbegreifliche, besondere Kälte, die gerade so an ihre Zehenspitzen reichte. Wie unbehelligt und unbeobachtet sie damals war. Juno zog zurück ins Gebirge. Sie arbeitete 3 Jahre lang im einzigen Fitnessstudio im Ort an der Theke, gab die Schlüssel für die Umkleiden aus und schenkte den Gästen isotonische Drinks ein. Sie hatte vorgehabt, im Gymnastikraum Tanz zu unterrichten, aber die meisten Leute wollten lieber in Kurse gehen, bei denen man abnahm und schlank wurde. Juno hatte sie dann in CrossFit-Bootcamps herumkommandiert und sie in anstrengende Übungen gezwungen. Sie war schroff und sachlich zu ihnen gewesen. Dabei wollten die Leute eigentlich eine Person vor sich haben, die voller mitreißender Lebensfreude war, die eine Show vor ihnen abzog. Juno hätte das spielen müssen, aber ihr gefiel die Rolle nicht. Dann hatte sie das Merian-Heft über Leipzig im Fitnessstudio gefunden, in der Ruhezone mit den Liegen vor der Sauna. Leipzig, eine Stadt, die so aussah wie der Fluss Filz. Grün und ein bisschen verwunschen. Eine Stadt, in der niemand sie kannte, in der sie allein und unbeobachtet sein könnte. Es würde in Leipzig sicher Volkshochschulen und Fitnessstudios geben. Wie erwartet fiel wieder Schnee. Weißer deutscher Schnee. Schnee, der erstmal gut aussah, aber nicht liegen blieb auf der Straße. Der die sorglosen, sommerseligen Insekten wieder tötete. Die Wildbiene war da schon gestorben. Irgendwann hatte Juno bemerkt, dass sie nicht mehr herbeiflog. Kein Summen vom Balkon mehr zu hören, wenn sie länger in Jupiters Zimmer saß. Jupiter sagte, sie sei längst tot. Schon seit 10 Tagen ungefähr. Wildbienen lebten nicht sehr lange, nur etwa 4 Wochen. Juno war geschockt. Sie hätte gedacht, die Biene bliebe länger, vielleicht so lang, wie andere Haustiere bleiben. »Wird denn eine neue kommen?«, fragte sie. Und Jupiter sagte, dass erstmal die jungen Wildbienen aus den Eiern schlüpfen würden. »Aber sie werden nicht bleiben«, sagte Juno. »Nein«, sagte Jupiter, »sie werden nicht bleiben. Sie suchen sich dann neue Hotels.« 8 Uhr abends. Alles war voller Lichter, Neonschilder, der Bioladen, Subway, die Volksbank. Sie kam an einer Bar vorbei, Leute darin, junge Leute, die man durch die großen Fenster sehen konnte. Sie lachten und gestikulierten. Man sah sie strahlen und glühen. Noch. In 60 Jahren würden sie schon viel älter sein, als sie es jetzt war. 60 Jahre. So gut wie nichts. Trotzdem, sie war nur noch zu einem Viertel auf der Erde. Sie war dieser Emoji mit dem gestrichelten Umriss. Wieder musste ein Brief weggebracht werden. Es war dringend. Juno war eigentlich schon viel zu spät dran. Diesmal war der Brief von ihr selbst ans Kulturamt. Die Abrechnung vom Musiktheaterstück. Das Kulturamt hatte schon gemahnt. Es war unaufschiebbar. Mehrere Bögen waren im Umschlag. Die Besucherstatistik, die endgültige Kostenaufstellung, die Liste der Zahlungen, Personal, Sach- und Materialkosten und der Abschlussbericht. Am Briefkasten holte sie den Umschlag aus der Tasche. Es war ein dicker Kaffeefleck darauf. Das Papier innen könnte auch fleckig geworden sein. Sie hätte ein neues Formular von der Homepage der Stadt herunterladen und neu ausdrucken können, aber das hätte sie dann auch neu ausfüllen müssen. Man sah die Zahlen auch so. Vielleicht würde sie morgen eine E-Mail an die Sachbearbeiterin schreiben und alles erklären. Das Licht türmte sich über den Straßen so hoch, dass nichts es zu mildern vermochte. Viele Stunden vorher, am Morgen gegen 9, hatte Jupiter Zahnschmerzen gehabt. Juno hörte ihn durch die Scheiben der Glastüren. Auf den quietschenden Rollator gestützt ging er ins Bad und wieder ins Zimmer zurück, fluchte dabei, das Ibuprofen war alle. Juno war in die Sneaker geschlüpft und zur Apotheke geeilt. Inzwischen hatte Beno geschrieben. »Hey, hab grad keine Zeit. Okay, sorry. Pass auf dich auf. Ja, keine Sorge.« Wieder zu Hause, Jupis Schmerzen stärker, das Ibuprofen nützte nichts. Er müsse wohl zum Zahnarzt, sagte Jupi. Es war so gegen 10. Juno hatte das Formular für den Abschlussbericht ausgefüllt und faltete es noch schnell zusammen. Sie schob es in einen Umschlag, er lag schon auf ihrem Schreibtisch bereit und ließ den Brief dort liegen, für später. Okay, sagte sie und machte sich fertig, bei ein paar Nachbarn im Haus zu klingeln. Jupiters Rollstuhl war mindestens 50 Kilo schwer. Ohne Hilfe bekam sie ihn nicht die Treppe vom Hochparterre runter auf den Gehweg. Man brauchte eine zweite Person und Jupiter musste auch unterstützt werden, wenn er sich die Treppe hinunterhangelte. Er konnte manchmal das rechte Knie nicht knicken und bekam den Fuß nicht auf die nächste Stufe. Es gehört zu den Wundern in dieser Geschichte, dass die Nachbarn in ihrem Haus zumindest freundlich waren und manche waren sogar tagsüber zu Hause. Hippolyta aus dem 1. Stock half ihnen. Sie trug den Rollstuhl allein die Stufen runter. Sie putzte abends Büros und hatte kräftige Arme. Jupiter kämpfte sich auf seinen steifen Beinen über die Treppe. Bei den letzten Stufen umfasste Juno seinen rechten Knöchel mit beiden Händen und zerrte so lange an seinem Fuß, bis das Bein nachgab und eine Stufe tiefer sank. Dann endlich fiel Jupiter in den Rollstuhl, der auf dem Gehweg schon bereitstand. Die Zahnarztpraxis befand sich direkt vorn an der Hauptverkehrsstraße. Sie hatte einen Aufzug. Juno saß im Wartezimmer, während Jupiter behandelt wurde, und schaute aus dem Fenster. Die Praxis war im 4. Stock. Der Himmel war klar. Abends würde man die Sternbilder sehen. Orion, der seinen Bogen spannte. Die Geschichte mit Artemis fiel Juno plötzlich ein. Artemis, die Göttin des Waldes und der Jagd, die Orion mit einem Pfeil tötete, ohne es zu wissen, weil Apollo ihr sagte, sie solle auf den hellen Punkt weit draußen im Meer zielen. Aus Trauer hängte sie Orion als Sternbild an den Himmel. Wieder zu Hause musste Juno bei einem anderen Nachbarn klingeln, bei Hagen im 3. Stock, denn Hippolyta war schon los zur Arbeit. Es klappte alles. Jupiter war irgendwann wieder in seinem Zimmer, mit einem versiegelten Zahn, ohne Schmerzen. Mehr gibt es darüber nicht zu berichten. Das ist alles. Das ist alles andere als eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Später musste Juno nochmal los, Klopapier kaufen. Später saß sie am Schreibtisch, um das Theaterstück anzufangen. Tatsächlich. Sie schlug ein paar erste Wörter in die Tastatur, etwas, das sich anhörte wie wütende Leute, die durcheinander sprachen. Ein Chor der Ausgebeuteten, so stellte sie sich das vor. Es war erstmal egal, worin die Ausbeutung genau bestand. Später lernte sie ihren Text für das Musikstück mit Phöbus und Tristan. Später machte sie in ihrem Zimmer ein Tanztraining, ein kurzes, trank Kaffee am Schreibtisch, räumte ein paar Sachen auf dem Tisch hin und her. Sie stieß die Kaffeetasse um und etwas Kaffee schwappte über die Sachen auf dem Tisch. Auch über den Umschlag mit der Abrechnung fürs Kulturamt. Er wurde an seiner schmalen Seite links überflutet. Juno zog ihn schnell weg. Mehr gibt's nicht zu berichten über diesen stinknormalen Tag, an dem Junos Gefährdungslage und allgemein die in Deutschland bei Null lag. Verglichen mit Benus Struggle mit der Bargeldreform war der Struggle mit dem Brief nichtig. Aber Juppis Zahnschmerzen waren es nicht. Der Stress mit dem Rollstuhl und der Treppe runter zur Straße war es streng genommen auch nicht. Auch nicht, dass wieder etwas aus der Bahn geraten war, dass sie den Kaffee verschüttet hatte, weil schon vorher alles ins Wanken gekommen war. Woran lässt sich messen, wessen Geschichte weniger nichtig ist? Daran, wer in einer Geschichte vom Tod bedroht ist und wer nicht. Aber ab wann genau war man mit dem Tod bedroht? Jetzt, abends auf der Straße, war sie es nicht. Schneeregen, orange vom Licht, prasselte der Erde entgegen. Am Nachmittag war eine Schneefront von Westen herübergezogen. Orion war nicht sichtbar. Nirgendwo ein Kämpfer mit einem Bogen. Das Handy klingelte. Es war der perlige Klingelton des Videocalls. Ein Videocall draußen ohne WLAN kostete viel zu viel Datenvolumen. Bevor sie Benu überhaupt im Display sah, rief Juno genau das ins Handy, dass der Anruf sie zu viel Datenvolumen koste und sie nicht sprechen könne. Sie blieb trotzdem dran. Das Bild ploppte auf, Benus Gesicht war kurz sichtbar. Dann fuhr die Kamera durch einen Raum, den Juno noch nicht kannte. Eine Art Küche, ein Regal an der Wand mit Schüsseln und Konservendosen, ein Tisch mit Kochplatte. Darauf stand ein Kessel aus Alu. Irgendwo war ein Vorhang aus Perlenschnüren oder Fransen. Benu schob sich ins Bild. Juno sah erstmal nur seine Stirn und die Augen, dann sein ganzes Gesicht. Und plötzlich quetschte sich ein weiteres Gesicht dazu, ein Mann in Benus Alter. Auch er lächelte, spähte neugierig in die Kamera. Jetzt winkten sie beide und Benu rief, »Hi, how are you?« Juno sah sich selbst in dem winzigen Thumbnail unten. Etwas verdutzt sah sie aus. Benu und der andere lachten jetzt. Sie fanden es anscheinend witzig, dass sie verdutzt war. »Das ist Feomi«, sagte Benu, »ein Freund.« Benu umarmte Feomi und gab ihm eine Kopfnuss. Der ließ es sich gefallen und lachte wieder. »Hi«, sagte Juno, versuchte zu winken. Sie ging eine Straße in Leipzig entlang. Es schneite und sie hatte einen Videocall mit zwei Typen in Nigeria, der sie extrem viel Datenvolumen kostete. Und das alles unter dem Wintersechseck, das in Leipzig wegen der Wetterverhältnisse keiner sah. Sie unterhielten sich übers Wetter. Juno hielt das Handy gegen das Licht einer Straßenlaterne. Man sah den Schneeregen. Körnige, blitzende Schatten. Dann filmte sie ein vorbeifahrendes Auto, ein bisschen was von einem Haus. Benu hielt seine Handykamera zum Fenster hin, wo Juno einen dunklen Himmel erkannte. »Seht ihr die Sterne?«, fragte sie. Sie wusste später noch, dass sie das gefragt hatte. Feomi lachte laut auf. Er war so eine Frage nicht gewohnt. »Es ist bedeckt.« sagte Benno, keine Sterne. Er sagte das mit einem Anflug von Milde, wie man zu einem aufgeregten Tier spricht. Juno erinnerte sich nicht mehr, was sie geantwortet hatte. In einer der Dokus über die Loverboys hatte ein junger Mann im Wohnzimmer seiner Familie gesessen. Ein paar Leute um ihn herum, Mutter, Tanten, Geschwister. Der junge Mann hatte ein Foto herumgereicht, seine weiße Lady. Das Foto ging durch alle Hände. Die jüngeren Geschwister des Mannes und seine Freunde schauten bewundernd. Die Mutter und ein paar Tanten sagten etwas, das Juno nicht verstand. Es wurde in der Doku nicht übersetzt. Die Mutter umarmte ihren Sohn und gab ihm Küsse auf die Wange. Niemand schien das komisch zu finden mit der weißen Lady. In manchen Familien sei es gern gesehen, wenn ein Sohn eine weiße Lady hatte, hieß es in der Doku. Es sei wie einen guten Job zu haben. Juno fragte sich, ob die Doku wirklich journalistisch sauber und seriös gemacht war. Sie erinnerte sich daran, wie Benno sie erst vor kurzem seiner Mutter vorstellen wollte, jetzt seinem Freund Feomi, dem er Kopfnüsse gab. Vielleicht wurde sie auch gerade schon herumgereicht, wie eine Trophäe. Nein, sie sah Gespenster. Benno hatte ihr seinen Freund vorgestellt und nichts weiter. Eigentlich eine nette Geste. Was war die Wirklichkeit? Der Mast der Ampel an der Kreuzung. Der Stahl fühlte sich kühl an, als Juno ihn mit der Hand berührte, und als sie dagegen klopfte, merkte sie, dass der Mast hohl war. Die Wirklichkeit war etwas, das man feststellen konnte. Die Wirklichkeit am 5. März 23 waren drei neue Tattoos. Wieder vom ersten Tattoo-Artist, dem jungen Kunststudenten aus Frankfurt am Main. Juno mochte seinen Stil. Er machte schöne Zeichnungen, witzige Tiere und ernsthafte Blumen. Außerdem viele Schriftzüge, Wörter oder Begriffe. Youth hieß einer. Sie bekam auf den Oberschenkel rechts einen Stern, darüber in verschnörkelter Schrift Dolce Vita. Das hatte sie sich ausgesucht aus seinen Flashs. In gewisser Hinsicht stimmte es, sie hatte ein süßes Leben. Was machst du gerade? Ich liege im Bett und schreibe. Es wird ein Theaterstück draus. Es ist schon irre, dass ich das einfach so tun kann. Ein Stück schreiben über alles, was passiert in meinem Leben und allgemein. Es ist dieser Text hier. Wir sehen ihn vor uns. Es ist gar kein Theaterstück mehr. Und wenn man noch eins draus machen möchte, wird man gewaltig kürzen müssen. Juno Isabella Flock schreibt immer morgens zwischen 7 und 8 im Bett. Wenig später geht's los zum Tanzen. Manchmal schreibt sie auch abends oder nachts. Einen Text über Tattoos, den Planeten Melancholia, über ältere Frauen, Love Scammer, Nigeria. Ein Text über dich, mit dem ich chatte. Worum geht's in dem Text? Um meine Tattoos, Smiley. Nice, lol, lach Smiley. Damit kannst du ein ganzes Buch vollschreiben? Naja, ich dehne das Ganze etwas aus, auf andere Gebiete. Ich erzähl dir demnächst mehr. Das war die Wirklichkeit, dass Juno Benno immer noch nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ihm, mit dem sie chattete und per Videocall telefonierte, dass es in dem Text darum ging, wie sie mit ihm chattete. Die Wirklichkeit war, dass sie ihn noch immer belog. Sie nutzte ihn aus. Sie hatte die Verhältnisse umgekehrt. Eigentlich müsste sie Benno einen Anteil bezahlen, falls sie später mal etwas an diesem Text verdienen sollte. Der Scammer bekam sein Geld. Diesmal durch faire Arbeit. Das war zynisch. Nochmal zwei Tattoos. Juno reiste in die Südvorstadt, stieg hinauf in den 4. Stock zu einer Wohnung, in der ein kleines Tattoo-Studio war. Sie sagten Hallo. Der Tätowierer war ein junger, höflicher Mensch mit kurzen Haaren und vielen Tattoos. Sie kletterte wieder einmal auf die Liege und wieder ging's los. Sie bekam eine Wildbiene auf den rechten Arm. Juno hatte dem Tätowierer vorher das Foto einer Wildbiene geschickt, das sie im Internet gefunden hatte. Es gab bei Wildbienen viele unterschiedliche Erscheinungsformen, welche mit dichtem Pelz und welche, die nahezu nackt umherflogen. Juno wählte eine pelzige Biene, die auf dem Foto schräg in der Luft stand. Außerdem kam auf die linke Wade der Schriftzug Truth. Den Schriftzug hatte der Tätowierer eigens für Juno entworfen. Geschwungene Buchstaben, die aus winzigen Pünktchen bestanden. Juno spürte die Nadel, sie schoss die Kühnheit in sie und die Liebe und die Wahrheit und die Freundlichkeit der Biene. Nur leichter Schmerz, nur Konzentration und Handwerk, das Brummen der Tätowiermaschine. Manchmal unterhielten sie sich, während der Tätowierer seine Arbeit machte, über Musik, was sie so mochten, oder über Geld, ob sie leben konnten von dem, was sie machten. So halbwegs, ja. Sie hatten keine so großen Bedürfnisse. Und warum eine Wildbiene? Fragte der Tätowierer. Wir hatten erst vor kurzem eine zu Gast, sagte Juno, und dass es schön gewesen sei, ihr das kurze Leben ein bisschen angenehmer zu machen. Wildbienen produzierten im Gegensatz zu Honigbienen nichts. Sie lebten nur, um die Eier in Schlupflöcher zu legen und Nahrungsvorräte für die Larven anzulegen. Das war's, sagte Juno auf der Liege, dann sterben sie. Und dass sie das irgendwie berühre, eine krasse Form von Bedürfnislosigkeit. Aber man braucht sie trotzdem in der Natur, sagte der Tätowierer. Ja klar, sie bestäuben die Pflanzen. Honigbienen dagegen sind schon eine Art Luxusvariante. Der Honig ist etwas, was zusätzlich bei ihrem Leben rausspringt. Ein Überschuss. Und natürlich holen wir uns den, sagte der Tätowierer. Eine Stunde später flog die Wildbiene, flog und flog. Juno sah sich im Spiegel an. Der Arm, auf dem jetzt die Biene lebte. Und dann die Beine. Sie hatte über einen Meter lange Beine. Eines davon war jetzt mit einem Zeichen bestickt. Truth. Ein Zeichen, dass es wahr war. Sie, Juno, gab es. Im Ballettstudio schauten Ursi und die anderen absichtlich nicht auf die Tattoos, als Juno an die Stange trat. Zumindest glaubte Juno das, weil sie stiller waren als sonst. Aber vielleicht stimmte es auch nicht. Sie trug ein ärmelloses Trikot und eine Trainingshose, die die Waden freiließ. Als sie damals mit den ersten Tattoos zum Training kam, hatten die anderen vielleicht gedacht, es würde nur bei diesen beiden bleiben. Aber es waren jetzt viele. Später in einer Einzelstunde mit Nais, Juno wollte ihre Piquets auf Spitze üben, sie stieß das Spielbein nicht fest genug vom Boden ab und verlagerte das Körpergewicht nicht zum Passé hin, sondern kippte immer in die andere Richtung, vom Standbein weg, deutete Juno auf die neuen Tattoos. »Ich werde sie zum Auftritt überschminken«, sagte sie zu Nais. Die Ballettschule plante ihr jährliches Sommerfest, das erste nach 3 Jahren Pause wegen der Pandemie. Es war klar, dass alle in der Gruppe mitmachten. Es war für niemanden ein Thema, dass sie alle über 50 waren. Das Training hatte noch nicht begonnen. Juno hockte auf dem Boden, band sich die Bänder der Spitzenschuhe. Aber Nais sagte, nein, wieso denn? Und dass die Tattoos gut aussehen. Wenn du über 50 bist, kannst du einfach alles machen, sagte Nais. Es ist egal, was die anderen denken. Juno hatte das noch nie so gesehen. Sie dehnte ihre Waden, machte Ausfallschritte, sah, wie tief sie noch zum Boden kam. Im Spiegel hatte sich nicht viel verändert, wenn sie auf ihren Körper blickte. Es hieß, dass Ballett einen jung hielt, weil man den ganzen Körper ständig nach oben ausrichten musste, bis hin zum Gesicht, das durch die Haltung immer in einer gewissen Spannung war. Nichts im Gesicht konnte sinken, weil alles so festgezurrt war. Dann erzählte Nais von der Tochter einer Tänzerin, die sich seit 3 Jahren täglich die Arme aufritzte. Dann lieber Tattoos, sagte Nais. Juno fragte sich, ob die Tattoos bei ihr so einen Zweck hatten, ob sie ein Ersatz für irgendwas waren. Sie stellte sich frontal zur Stange, drückte die Füße mit dem Spann nach vorn, balancierte das Gewicht ihres Körpers exakt darüber, wie man es nun mal machte. Es war wie eine wehende Birke zu sein. Das Gefühl machte schnell süchtig. Sie lächelten sich zu und begann das Training. Die Tattoos wogten über den Muskeln. Juno spannte den Körper an, fing an zu fliegen.
Inka Löwendorf mit der 6. Folge aus dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Bei den heftigen Waldbränden in der Metropolregion von Los Angeles ist die Zahl der Toten auf 5 gestiegen. US-Präsident Biden rief den Katastrophenfall aus und schickte Mitglieder der Nationalgarde sowie weitere Löschhubschrauber in das Gebiet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Birgit Bröcheler.
Mehr als 7.500 Einsatzkräfte kämpfen mittlerweile gegen die Großbrände in Los Angeles und bekommen sie doch nicht unter Kontrolle. Seit dem Abend brennt es auch in den berühmten Hollywood Hills. Dort bedrohen die Flammen mehrere Wahrzeichen der Filmmetropole. Auch nördlich des Hollywood Boulevard brennt es. In dieser Gegend befindet sich unter anderem der Walk of Fame. Gut 130.000 Menschen sind mittlerweile auf der Flucht vor den Flammen, die bereits mehr als 1.500 Gebäude zerstört haben.
Der Rückversicherer Munich Re veröffentlicht heute seinen Naturkatastrophenbericht. Stürme, Feuer und Überschwemmungen haben im vergangenen Jahr wieder Milliardenschäden verursacht.